sprechen davon, dass der Mensch ein Besitz Gottes ist, ja? Und sie hat gesagt, man wird Besitz Gottes dadurch, dass man sich Gott gibt. Also bevor dem, und deshalb dann meine Frage sofort, ja, bevor man sich Gott gibt, gehört man dann nicht Gott, wenn man erst durch sich Gott geben zu einem Besitz Gottes wird, wenn das der Weg ist, wodurch man ein Besitz Gottes wird, ja, war man vorher dann nicht ein Besitz Gottes. Und ich glaube, sie hat gesagt, doch. Und dann fragt sich, ja, zunächst haben wir die Frage, warum sagen Sie, dass man schon Besitz Gottes ist, bevor man sich Gott gibt? Aufgrund wovon sagen Sie, dass man nicht erst durch das sich Gott schenken eigentlich Gott ist? Man ist also schon vorher eigentlich Gott. Wodurch? Sie aus unserer technischen Zeit her sagen, nicht jeder, der was macht, dem gehört das. Ja. Aber nach der Bibel ist das Normale, dass wenn jemand etwas macht, dass das gehört, dass er dann was tut. Gott hat uns, zumal ja vorher niemand da war, er hat uns aus nichts gemacht, deshalb gehören wir. Es ist gut, wenn Sie sich einmal eine Liste machen von Gründen, weshalb man Gott gehört. Wenn Sie das tun können, wenn Sie das wissen, dann können Sie auch für andere beten. Dann können Sie zu Gott gehen mit dieser Liste und sagen, Gott, dieser Mensch gehört dir, aus diesen Gründen. So tun die Leute das in der Bibel. Denken Sie nicht, dass Sie Gott überzeugen müssen. Aber so geht es man einmal mit dem Gebet. Das scheint etwas unlogisch zu sein. Aber das Gebet verläuft nun einmal auf diese unlogische Weise. Gewisse Selbstüberzeugung muss da auch sein. Ja? Der Glaube kommt so zum Ausdruck. Also, wir sind von Gott geschaffen. Wer ist von Gott geschaffen? Welche Menschen? Alle. Also gehören alle Menschen Gott. Alle Menschen gehören Gott. Deshalb können sie für alle Menschen beten. Sie können für jeden Einzelnen beten, sagen, Herr, dieser gehört dir, du hast ihn geschaffen. Der Teufel hat keinen Anspruch. Er gehört dir, das nehmen Sie in Anspruch. Ja. Darauf kann man bauen im Gebet. Ein Schritt weiter. Warum sagen wir denn, dass man, hat sie nicht recht, als sie sagte, man wird dadurch Eigentum Gottes, dass man sich Gott gibt. Sind Sie einverstanden oder nicht? Er will uns haben. Er hat uns also nicht. Ja, das ist nicht zu schnell. Wir sind immer noch bei den, beim Geben, ja, beim Besitz. Wir sprechen nicht von einem gewünschten Verhalten. Wir sprechen von der Tatsache des Besitzes. Ja? Natürlich, sehr viel ist erwünscht, wie jemand im Besitz Gottes ist, sich verhalten soll. Ja? Aber wir sprechen von der Tatsache des Besitzes, wann man Besitz ist. Und sie hat gesagt, man wird Mensch Gottes, wenn man sich Gott gibt. Und sie sind nicht einverstanden. heißt, eine gewisse Aussage kann zu gleicher Zeit Ja oder Nein sein, je nach Aspekt, je nach Gesichtspunkt. Wenn wir sagen, dass alle Menschen Gott gehören, dann ist diese Aussage wahr und nicht wahr zu gleicher Zeit. Sie ist darin wahr, dass alle Menschen von Gott geschaffen sind. Aber die Aussage, und in dem Sinn ist übrigens auch Gott Vater von allen. Ne? Wenn ich frage, ist Gott Vater von allen Menschen, dann können Sie auch diese Frage mit Wahrheit Ja und Nein sagen. Hängt vom Aspekt ab. Hängt davon ab, woran man denkt. Ja? Gesetzten Fall, ich habe ein adoptiertes Kind. Und jemand fragt, ist das Ihr Kind? Auf die Frage kann ich antworten, ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass es jetzt gesetzlich mir gehört. Nein, nicht, ist nicht mein Kind in dem Sinne, dass ich nicht, ich habe es nicht gezeugt. Es hängt vom Aspekt ab. Wir gebrauchen gewisse Ausdrücke mal so, mal so. Und wenn das nicht klar ist, dann kommen wir nicht durch. Wir sind also. Ich wollte nur zeigen, dass es verschiedene Aspekte gibt. Parallele, die nicht relevant sind. Sondern ich wollte nur zeigen, dass ich auch dieselbe Frage ja und nein. Wenn ich frage, ist Gott der Vater von allen Menschen, dann ist Gott der Vater von allen Menschen darin, dadurch, dass er sie geschaffen hat. Das bezeichnet Gott als Vater, die Bibel als Vater geschaffen. Aber Gott ist nicht der Vater. Weil diese Menschen für sie quasi
schaffen wir, das kommt in Stufen. Die erste Etappe ist, dass Menschen, die auf den Sohn Gottes eingehen, dass die neu geschaffen werden. Der zweite Korinther 5, Vers 17. Ja. Ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung, neu geschaffen. Oder Epheser 2. Er hat einen neuen Menschen geschaffen, kreiert. Das heißt also, für Gott, wenn er auf die Menschen schaut, im ersten Sinne sind sie alle von ihm geschaffen und gehören sie ihm. Aber in dem zweiten Sinne sind sie nicht. Das heißt, sie sind noch nicht alle neu geschaffen. Also in dem zweiten Sinne gibt es die ganzen Menschen, die sind nicht geschaffen. Im zweiten Sinne. Die Menschen sind im ersten Sinne geschaffen, von Adam, ja. Aber sie sind nicht neu geschaffen. Und in dem Sinne, in dem Aspekt, sind sie nicht zusammen. In dem Sinne, nur in dem Sinne, sonst sind sie nicht. Und das wird zählen eines Tages. Ja, deshalb ist das reale Sprache. Jetzt Besitz. Man ist Besitz Gottes und man ist nicht Besitz Gottes. Ja. Warum ist man nicht Besitz Gottes? In welchem Ja, damit sagen Sie, dass etwas fehlt. Aber was geschah? Was war die Ursache? Angesichts der Tatsache, dass wir Gott gehörten, warum gehören wir jetzt aufgrund wovon, was ist geschehen, damit wir jetzt nicht mehr Gott gehören? Selbst bestimmen will, dann verneint man dadurch Besitz. Denn wer Gottes ist, wer Gott gehört, der lässt sich von Gott bestimmen. Und wer sich selbst bestimmen will, im Gegensatz zu Gott, der sagt, ich gehöre mir selbst.
Von Geschöpf hier war. Es gibt viele Menschen, die kommen in Irrwege, in Irrtümer rein, weil sie nicht diese Zweiseitigkeit in der Schrift verstehen. Und dann nehmen sie gewisse, das tun die norwegischen Brüder. Kennen Sie die norwegischen Brüder? Die nehmen zum Beispiel den Begriff Fleisch. Ja? Weil Fleisch mal sündig ist, deshalb überall, wo Fleisch steht, ist es dasselbe. Und dadurch kommen sie, wenn dann die Bibel mal sagt, Jesus ist nach dem Fleisch von David geboren worden, dann kommen sie darauf, dass Jesus sündig im Fleisch ist. So können wir nicht helfen. Wir müssen unterscheiden, wie meint der Apostel, wie meint er. Und deshalb ist es wichtig, hier zu unterscheiden. Dieser Ausdruck, Mensch Gottes, ist ein sehr wichtiger Ausdruck in der Heiligen Schrift. Und in dem Sinne, dass wir uns selbst von Gott abgetrennt haben, in dem Sinne, dass wir nicht mehr Gott über uns herrschen lassen wollen, in dem Sinne gehören wir nicht mehr. Nicht in dem Sinne, dass wir nicht mehr geschöpft sind, sondern in einem anderen Sinne, in dem Aspekt. Wir haben Nein zu Gott gesagt. Wir haben aber nicht nur Nein gesagt, wir haben in Adam und Eva auch Ja gesagt zu wem? Zu Satan. Was sagt Jesus von Satan? Er ist der Fürst dieser Welt. Die Bibel sagt, er ist der Gott dieser Welt. Die Bibel spricht davon, dass unbekehrte Menschen Kinder Satans sind. Entweder ist man Kind Satans oder man ist Kind Gottes, sagt Johannes die Wahrheit. Also, in einem gewissen Sinne ist man ein Kind Satans, das heißt, gehört man ihm. Nicht ganz, aber zum Teil gehört man Satan. Nicht ganz, aber zum Teil. Sprache der Bibel anpassen. Die Bibel diese Ausdrücke sind auswechselnd. Dadurch, dass man Geschöpf Gottes ist, wird man zu einem Kind Gottes. Adam wird ein Kind Gottes genannt, in Lukas Kapitel 3. Wenn Sie das Geschlechtsregister lesen, von Jesus, ja. Das geht zurück, der war dessen. Und dann heißt es am Schluss, und Adam war Gottes, das heißt Gottes Kind. Deshalb, weil Gott ihn schon war, er sein Kind. Nun, wenn Sie Menschenwesen haben, ja, bei Menschen ist es so, würden Sie sagen, dass man durch die Wiedergeburt oder in der Wiedergeburt neu geschaffen wird? Sind Sie wiedergeboren? Sind Sie neu geschaffen? Aber das war derselbe Akt. schon Schriftstellen dafür. Ich will sie jetzt nicht alle sammeln. Wir wollen uns nicht zu lange hier aufhalten. Das ist wieder eine Aspektfrage. Ja? Manchmal ist Seele und Geist dasselbe, manchmal ist es nicht dasselbe. Ja. Ja. Für allgemeine Zwecke ist Seele und Geist dasselbe. Ist beides der innere Mensch. Aber manchmal wird das Wort Seele auch in einem anderen Sinne gebraucht. Seele und Geist voneinander. Hey, das nicht was. Wenn Ihre Übersetzung Ihnen das vermittelt, dann kann es an der Übersetzung liegen, aber kann auch am Lesen liegen. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber scheidet Seele und Geist muss nicht heißen, muss nicht bedeuten, scheidet Seele von Geist. Wenn ich einen Apfel und eine Orange habe und ich sage, ich habe Apfel und Orange geschieden, dann kann das sein, ich habe den Apfel von der Orange weggeholt, oder es kann sein, ich habe beide in die Hälfte geschnitten. Ich habe beides, Apfel und Orange, geschieden, ja, voneinander, ja? In zwei geteilt. Und so ist es da. Wie? Ich habe den Apfel geschieden. Das heißt, ich habe ihn in die Hälfte geschnitten. Ich habe die Orange geschieden, ich habe sie in der Hälfte geschnitten. Nun, davon ist ja nicht die Rede. Ist von ah, nee, das ist nur aufdecken. Ja? Du musst nicht ganz durchschneiden. Ja? Man muss nur aufdecken. Wenn es heißt, wie ein Schwert durch Mark und Bein, ja? Muss nicht den Organis aufschneiden, sondern aufschneiden. Der Arzt schneidet ja auch nicht ganz auseinander. Sondern, aber er trennt zum Teil, damit er aufdecken kann. Das tut das Wort Gottes. Es deckt auf. Ja. Ja. Es deckt das Seelische auf und es deckt das Geistige auf. Also, ich glaube, wir müssen weitermachen. Jetzt habe ich Sie etwas geplagt und gepeinigt. Es tut mir leid, wenn ich Sie unnötig in Verlegenheit gebracht habe. Ich will es jetzt erklären, wie wir Menschen Gottes sind. Mensch Gottes ist man durch die Schöpfung, durch den Sündenfall, durch die Entscheidung von Adam und Eva, ist man von Gott getrennt, in eine gewisse Autonomie, in eine teilweise Eigenständigkeit gekommen, durch die Erlösung von Jesus Christus sind wir, sagt die Bibel, erkauft worden. Jesus hat uns mit seinem Blut wieder erkauft. Durch seinen Tod sind also Menschen neu in Besitz Gottes gekommen durch den Tod von Jesus. Jesu Tod zahlt gewissermaßen für das Leben von Menschen. Jesus setzt sein Leben ein für uns und das gilt wie ein gezahlter Preis für uns. Wir sind also, Menschen gehören im Grunde Es bedarf noch einer Neuentscheidung eines Menschen, ob er Gott angehören will oder nicht. Und Gott überlässt diese Entscheidung dem Menschen. Wenn der Mensch sich selbst überlassen sein will, dann lässt Gott das vorübergehend zu. Aber weil der Mensch ihm immer noch gehört, kann Gott über ihn disponieren. Ja? Aber wenn er sagt, ich gehöre nicht Gott, dann nimmt Gott ihn beim Wort und behandelt ihn in einer anderen Kategorie. Aber wenn so ein Mensch dann nachgibt, dem Ruf Gottes nachgibt und sagt Ja zu Gott und macht das Nein von Adam und Eva rückgängig und sagt jetzt Ja zur Herrschaft Gottes und, wie wir sagen, ergibt sich oder gibt sich Gott, dann gehört er, weil wir freiwillig, weil wir von Herzen, das heißt aus eigenem Triebe, Gott gehören sollen. Die Liebe soll eine freiwillige sein. Liebe kann ja nicht forciert werden. Gott liebt uns und lockt uns, und wenn diese Liebe mit Ja erwidert, dann gehören wir Gott. So wie ein junger Mann ein Mädchen fragt, er liebt sie, er gewinnt ihr Vertrauen, und wenn sie diese Liebe erwidert und er dann fragt, wollen wir den Weg gemeinsam gehen? Dann sagt sie Ja zu ihm, und wenn sie dann heiraten, dann gehört sie ihm, dann gehören sie einander. Mein Freund ist mein und ich bin sein. In diesem Sinne gehörten sie einander vorher nicht. Sie gehörten einander in dem Sinne, dass sie beide Menschen waren, sie gehörten zur selben Menschheit, aber nicht in dem Sinne, dass sie zwei Eheleute waren. Ja? In dem Sinne gehörten sie einander nicht. Das heißt wieder, Aspekt. In einem gewissen Sinne gehören wir alle zueinander. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Aber in einem gewissen Sinne sind wir nicht einander. Wir gehören einander dann in diesem Sinne nur, wenn wir miteinander verheiratet sind. Und so gehört ein Mensch Gott, wann er Ja zum Ruf Gottes sagt. Jetzt kommt etwas Entscheidendes. In der Bibel steht geschrieben, wenn der Messias kommt, dann wird er den Heiligen Geist schicken. Und wenn der Heilige Geist kommt zu einem Menschen, dann wird er einen Menschen zu einem Eigentum Gottes machen. Der Besitz des Heiligen Geistes macht einen Menschen in einem speziellen Sinn zu Gottes Eigentum. Das kann ich jetzt nicht lang und breit ausführen. Aber das sei nun einmal so hingestellt. In Jesaja 44 haben wir einen Text dazu, in den ersten 5 Versen, wer das nachlesen will. Da ist die Verbindung zwischen Besitz des Geistes und Zugehörigkeit eine Stelle wenigstens. Oder auf Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir sind Eigentum dadurch, dass wir den Geist haben. Habe ich den Geist, dann hat er mir. Habe ich den Geist, dann habe ich Gott. Habe ich Gott, dann hat er mir. Also, wir haben einander. Dieses Verhältnis wird mit einem Liebesverhältnis, mit einem Eheverhältnis verglichen. Mein Freund ist mein und ich bin sein, können wir nach dem Boden sagen. Aber das geschieht durch den Besitz, durch den Einzug des Heiligen Geistes. Wer diesen Geist nicht hat, ist nicht in diesem neuen Sinne Besitz Gottes. Ein Mensch, der Gott kennt. Er ist in einem alten Sinne ein Besitz Gottes, aber nicht in diesem neuen Sinn. Die Propheten des Alten Testamentes hießen Männer Gottes. Sie hatten den Heiligen Geist. Der neue Mensch Gottes, das heißt, wer nach Jesu kommen und Auferstehung und Himmelfahrt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, den Heiligen Geist bekommt, der wird nach dem Neuen Testament auf die Ebene eines Propheten gestellt. In dem Sinne, dass er auch diesen Geist hat, den damals die Propheten hatten. Das heißt nicht, dass der Geist bei ihm all das tun wird, was er bei den Propheten tat. Aber er ist jetzt auch, so wie der, ein Mensch Gottes. Wenn jetzt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 17, den Begriff Mensch Gottes übernimmt, dann ist das ein Ausdruck aus der alttestamentlichen Prophetensituation und der wird jetzt angewendet auf den Christenmenschen. Der Christenmensch ist ein Mensch Gottes in einem neuen Sinne, durch den Besitz des Geistes Gottes. Und weil er den Geist Gottes hat und das Wort Gottes hat, kann er jetzt dienen. Kann er jetzt so wie der Prophet im Alten Testament Gott dienen. Seine Aufgaben werden auch verschieden sein, wie damals bei den Propheten. Aber er kann jetzt Gott dienen. Und dazu hilft ihm das Wort Gottes. Und jetzt wohlgemerkt, dadurch, dass er den Geist Gottes hat, kommt nicht alles automatisch oder elektrisch. Dadurch, dass er den Geist Gottes hat, wird nicht alles so von selbst kommen, sondern auch der von Geist ausgerüstete Mensch muss sich mit dem Wort befassen. Natürlich hat er einen Vorteil, der Geist hilft ihm. Aber er muss sich dennoch die Mühe geben, sich mit dem Wort abzugeben. Das Wort Gottes ist die beste Bibelschule, die es gibt. Das Wort Gottes kann uns dienstfähig machen. Das Wort Gottes kann einen Menschen Gottes zu einem funktionsfähigen Menschen machen. Das ist der Sinn dieses Wortes. Vielleicht steht bei Ihnen ausgerüstet oder zugerüstet. Das bedeutet funktionsfähig gemacht. Wissen Sie, was Chiropraktik ist? Chiropraktik ist das Gebiet in der allgemeinen Medizin, wo es um die Anatomie geht und die, ja noch eigentlich mehr, aber Anatomie ist wohl der Kern der Sache, damit die Glieder richtig funktionieren. Das ist das Bemühen, den Menschen so hinzukriegen, dass er funktionsfähig ist. Wenn man den Knochen oder das Gelenk verrenkt, dann können zwei Knochen nicht mehr einander gegenüberstehen. Und dann sind sie nicht mehr funktionsfähig. Dann ist der Finger zum Beispiel nicht mehr funktionsfähig. Die Chiropraktik hat es zur Aufgabe, diese wieder so hinzukriegen, wie es normal sein müsste. Wie es so normal ist. Und dann kann der Finger oder der Fuß, was immer es ist, wieder funktionieren. Wir Christen sind oft nicht am richtigen Platz. Wir sind innerlich oft nicht dort, wo wir sein sollten. Gewisse Dinge in unserem Leben sind nicht geordnet. Sie sind nicht einander richtig zugestimmt. Wir sind nicht richtig eingestimmt. Es gibt vieles, das ist nicht richtig geordnet in unserem Leben. Aber die Bibel, die Schrift, kann uns helfen, diese Dinge zu ordnen mit Hilfe des Heiligen Geistes, sodass wir dann funktionsfähig werden. Das tut die Bibel. Sie kann uns zurechtweisen, sie kann uns instruieren und so weiter und so weiter. Dieser Text sagt uns, sie kann uns lehren, sie kann uns überzeugen, sie kann uns zurechtweisen, ja, sie kann uns ziehen, erziehen, hinkriegen zur Gerechtigkeit, in dem Weg der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes, der durch Schöpfung, Erlösung, Hingabe, Zurüstung mit dem Heiligen Geist Mensch Gottes ist, damit so ein Mensch, der immer noch Gottes Wort braucht, dann gerüstet sei und funktionsfähig sei. Zu jedem guten Werk ausgerüstet und funktionsfähig gemacht. Zu jedem guten Werk. Die Bibel brauchen wir, um zugerüstet zu werden für dieses Werk. Also, Groß F. Das war Groß G, ja. G war Wirkung, ja? E, Entschuldigung, E. E war Wirkung, ja? außergewöhnliche Wirkung, oder? Und jetzt großes F. Die Offenbarung Gottes kleidet sich in menschliches Gewand. Die Offenbarung Gottes kleidet sich in menschliches Gewand. Wenn Gott spricht, dann kann er unsere Sprache sprechen. Er übernimmt unsere Sprache. Wir müssen auch seine Sprache übernehmen. Aber er ist auch bereit, unsere Sprache zu sprechen. Man kann mitunter durch Übersetzer sprechen, aber früher oder später muss die Sprache des Hörenden in den Raum kommen. Gott selbst kann unsere Sprache sprechen. Und das müssen wir nicht vergessen, wenn wir zur Bibel gehen. Wenn wir von den Eigenschaften der Schrift sprechen, von ihrem Wesen, dann müssen wir wissen, die Schrift spricht oft recht menschliche Sprache. Das heißt, sie übernimmt unsere Redeweise in Bezug auf die Natur. Zum Beispiel, wenn wir sagen, die Sonne geht auf, von unserem Standpunkt aus, ja? Von unserem Standpunkt aus geht die Sonne auf. Und sie geht wieder unter. Wenn man vom globalen oder universalen Aspekt, Standpunkt aus das sagen wollte, wissenschaftlich ist es nicht ganz so. Das ist aber ein anderer Standpunkt. Auch der Wissenschaftler steht, genau wie Sie und ich, irgendwo und von seinem Standpunkt aus gibt es Sonnenaufgang. Das sagt er auch. Gott spricht unsere Sprache in Bezug auf die Natur. Er spricht unsere Sprache in Bezug auf Kultur. Es wird von Kleidern gesprochen, von Horn. Das verstehen wir dann schlecht, ja? Was ist ein Horn für uns? Herr Gott erhöht mein Horn. Das ist Kultursprache. Und dann müssen wir uns fragen, ja, was bedeutet denn Horn dort? Dann liest man irgendwo, ja, eine Frau hat ein gewisses Hörnchen da oben oder ein Tier hat ein Horn und damit ist es stark oder ein König isst ein Horn, spricht von einer gewissen Stärke. Horn ist eine gewisse Würde, ein gewisses Seinsbewusstsein. Und wenn es heißt, er erhöht mein Horn, er bringt mich zu Ehren. Ich bin etwas. Er verachtet mich nicht. Er nimmt mich aus dem Staub raus und macht mich zu etwas, sodass ich wieder mich gesund fühlen kann. Das macht nur Gott. Ja? Stellen Sie sich einmal vor, wie viele von Ihnen haben sich erst in den letzten 3 Jahren gegeben? Jetzt können Sie sich vorstellen, wie es früher war. Ja? Sie können das haben, das noch gut in Erinnerung. War es nicht lausig? War es nicht furchtbar? Können Sie sich noch erinnern, wie Ihnen zumute war, als Sie aufstanden? Morgens früh? Jetzt noch ein Tag. Ich weiß noch, wie es war. Und wenn ich jetzt erwache und weiß, ich habe Sünden vergeben, das ist ein Preis, den kann man nicht bezahlen. Das ist eine Stimmung, die kann man nicht kaufen. Aber furchtbar ist es, in einen Tag hineinzugehen mit Schuld auf dem Rücken. Furchtbar. Keine Erfüllung, keinen Gott, ohne Gott in der Welt, sagt man. Also, Gott erhöht unser Horn in Jesus Christus. Er verwendet unsere Sprache, unsere irdische, menschliche Sprache, damit er uns verständlich wird. Das heißt, er gebraucht unsere Situation als Bilder. Wie viele Bilder gibt es da nicht? Jetzt ein kleiner Hinweis auf die sogenannte Knechtsgestalt. Haben Sie schon mal gehört von der Knechtsgestalt? Ja. Knechtsgestalt, sagt man, ist eine... Ja. Die Schrift hat Knechtsgestalt, sagt man, weil sie menschlich ist. Der Mensch ist ein wie ein Knecht, wie ein etwas Zerbrechliches. Und nun gibt es Leute, die wollen sagen, die Schrift hat eine menschliche Seite und weil der Mensch Fehler macht, hat die Schrift auch ihre Fehlerseite. So versteht man das auch. Jetzt ist die Frage, hat die Schrift Knechtsgestalt? Inwiefern gebraucht Gott menschliche Sprache? Wie menschlich ist die Bibel? Können Sie etwas dazu sagen? Wie menschlich ist die Bibel? Man sagt, ach, das ist ja menschlich. Oder zu irren ist menschlich. Haben Sie schon mal gehört? Irren ist menschlich. Das ist eine andere Frage. Ja. Das stimmt. So wird es auch. Aber jetzt, um uns weiterzuhelfen. Muss man irren, um menschlich zu sein? Es ist nicht absolut notwendig zu irren. War Adam menschlich, bevor er sündete? Natürlich. Er war Mensch. Irren ist nicht das einzige Adjektiv für Menschen. Ja. Ein Mensch muss ja nicht dauernd irren und kann immer noch menschlich sein. Menschlich heißt letztlich was? Wie ein Mensch sein. Wenn wir schon menschlich sagen wollen, dann können wir sagen, die Bibel ist menschlich. Aber ihre Menschlichkeit hört irgendwo auf. Wie bei Jesus. War Jesus menschlich? Ja, er war ein richtiger Mensch. War er nur menschlich? Nein. Er war göttlich. Er war Gott selbst. Und so ist die Bibel. Sie hat menschliches Gewand, aber ihr Menschsein hört irgendwo auf, genauso wie bei Jesus. Beim Irren, da hört es auf. Beim Irren hört es auf. Die Schrift irrt sich nicht. Was sagt Jesus? Die Schrift kann sich nicht irren. Die kann nicht gebrochen werden. Jesus hat sich nie geirrt. Jesus hat sich nie geirrt. Jesus ist Gottes Sohn. Gott in Menschengestalt. Gott kann Menschengestalt annehmen, ohne die Sünde anzunehmen. Das ist das Herrliche.